Man hört die lauten Hammerschläge an der Wittenberger Schlosskirche von einem wütigen Geistlichen. So hat es jemand dargestellt. Wir waren ja vor vielen Jahren mal dort zusammen als Gemeinde oder einige vielleicht von euch. Und das war auch ein Lutherjahr, nicht so ein runder wie dieses Jahr. Aber wir haben dort einen Schauspieler gesehen, der wie Luther verkleidet an der Tür stand und immer wieder posierte und Kameras ringsrum. Wer dabei war, erinnert sich sicherlich. Das war ein großes Ereignis. Aber die Frage, warum hat er es gemacht? Was hat er angeschlagen? Warum war er so wütend, nehmen wir an. Und man könnte das mit einer Illustration zeigen. Und zwar mit einer Gerichtsszene. Stellen wir uns vor, wir sind vor dem obersten himmlischen Gericht angeklagt. Das Urteil des Richters: Tod, schuldig. Schuldig wegen Sünde. Wir kennen ja die Stellen, ne? Auf Sünde folgt der Tod. Und jetzt kommt das Unerwartete. Der Richter spricht uns frei, weil sein Sohn bereit ist, die Strafe auf sich zu nehmen, die wir eigentlich verdient hätten. Also ein stellvertretendes Opfer. Die Schuld ist jetzt getilgt. Wir sind frei. Wenn jemand freigesprochen ist, er kann nach Hause gehen. Die Türen sind offen. Er braucht meist keine Auflagen. Er kann gehen, er ist frei. Aber das ist ein Bild von einem amerikanischen Gericht. Das unterscheidet sich von unseren. Es gibt eine Jury. Und diese Jury trifft normalerweise die Entscheidungen. Und hier stellen wir uns vor, eine selbsternannte Jury sagt jetzt: Ja, Moment, die Schuld ist zwar vergeben, aber die Strafe bleibt trotzdem noch. Verwirrung entsteht jetzt bei dem, der freigesprochen ist. Bin ich nun frei oder bin ich es nicht? Und was das Fass noch zum Überlaufen brachte, war, dass diese Jury Strafzahlungen eingesetzt hat und damit entschieden hat, ob jemand wirklich frei war oder nicht. Und schließlich hat sie das Geld in ihre eigene Tasche gesteckt. Und das machte diesen Geistlichen so wütend. Es war dieses Geschäft mit den Sünden. Nun, diese damals weit verbreitete Kirche sagte zwar auch, dass das Heil aus Gnade Gottes kommt, aber sie sagte auch, dass man in einer gewissen Weise mitwirken muss. Und zwar diese Gnade zu vermehren. Schlechte Taten wurden durch gute Taten aufgewogen. Und gute Taten konnten diese Sünden strafen, die trotzdem noch geblieben sind, ihrer Meinung nach, abmildern, verkürzen oder gar beseitigen. Sündenstrafen waren ursprünglich eigentlich sowas wie Gemeindeentzug oder Gemeindeausschluss. Später kam dann auch noch diese Idee von einem Feuer, oder wie sie es nennen, ein Fegefeuer hinzu, was nach dem Tod des Gläubigen kam und Menschen dort durch mussten, also Gläubige. Und das konnte eben verkürzt oder abgemildert werden, indem man fromme Werke getan hat, gute Taten getan hat, um das wieder aufzuwiegen. Solche Taten waren zum Beispiel Wallfahrten zu bestimmten Orten. Kirchenbesuche, sehr interessant. Ganz besondere Gebete und natürlich auch Beichten, was ein wichtiger Teil an dieser Kirche ist. Und auch ein Segen des Papstes hat dazu geführt, dass gewisse Sündenstrafen beseitigt wurden oder abgemildert wurden. Früher musste man nach Rom pilgern, um diesen Segen wirklich zu hören. Man musste in Augenhöhe sozusagen mit dem Papst sein. Heute reicht es sogar aus, das über andere Medien zu hören. Und viele Gläubige tun das natürlich. Als Bestätigung für die Abmilderung oder Beseitigung dieser Sündenstrafen gab es ein Dokument, das war eben dieser Ablass, ein Ablassbrief, der dann auch bestätigt hat, dass meine Strafen wirklich beseitigt waren. Ich habe heute noch auf Ihrer Webseite gelesen, was die Rolle dieser Kirche ist. Da steht, nämlich dem reuigen Sünder, zu helfen, durch Sühnetaten ihre Sündenstrafen zu verkürzen, was eine gewisse Läuterung ist. Das sagen sie heute noch, das ist ihre Rolle, den Menschen dabei zu helfen. Aber wir müssen augenblicklich daran denken, war das Opfer Jesu nicht gut genug? War es zu schwach? War es vielleicht unvollständig? Wenn wir noch bestraft werden für die Sünde, welche Strafe hat denn dann Jesus getragen? Das ganze Erlösungswerk wird dadurch geschmälert. Und außerdem frage ich mich, wie kann ein Mensch entscheiden, welche Strafe angemessen ist? Wir bitten Menschen um Vergebung, um eine Strafmilderung. Hier wird der ganze Gnadenschatz Gottes von Menschen verwaltet. Wir wissen ja, dass wir einen alleinigen Fürsprecher haben, nämlich im Johannesbrief, wo es heißt, dass Jesus allein der Fürsprecher Gottes ist, vor dem wir treten können und vor dem wir auch unsere Sünden bringen können. Er allein ist unser Vertreter vor Gott. Nun, das läuft unter dem Namen Sola Gratia. Wir haben ja letztens schon von Sola Scriptura, die Schrift allein, gehört. Und das ist eine weitere dieser fünf Hauptsäulen der Reformation. Man kann Sola Gratia, also Gnade allein, kaum von dem Sola Fide, was wir als nächstes dann auch behandeln werden, trennen. Also Glaube allein. Beide schauen den Aspekt im Erlösungswerk an. Einmal von Gottes Seite, was hat er getan, damit diese Erlösung überhaupt zustande kommen konnte? Und was ist unser Teil dabei? Welche Rolle spielen wir? Das ist diese rechte Seite hier, auf die ich eigentlich nicht eingehen will, aber die sind verschmolzen und von daher schwer zu trennen. Denn wir kennen die Stelle aus dem Römerbrief, wo es heißt, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zu einem Sühneplatz gemacht, der für alle zugänglich ist. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie allen zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht handelt, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus liebt. Wir sehen, wie hier beide Gedanken miteinander verwoben sind. Und auch im Epheserbrief, die Stelle ist sehr bekannt, wo es heißt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Eben nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Dass die Strafe auf Jesus lag, ist nicht erst seit Jesaja bekannt. Das heißt, auf ihm lag die Strafe, sondern auch Petrus schreibt darüber, Christus, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Können wir aus diesen Stellen nehmen, dass wirklich alles bezahlt ist? Müssen wir mitarbeiten, dass Gottes Gnade über alle kommt und den Sünder wirklich auch gerecht sprechen kann? Ja. Nur kann dieses Pendel, was so weit links war und gesagt hat, dass wir mithelfen müssen, dass Werke der Gerechtigkeit geschehen müssen, auch auf die andere Seite schwingen. Und gerade Luther, der so sehr gegen diese Lehre gekämpft hat, diese Gerechtigkeitswerke, das Denken, dass wir mithelfen müssen, der so frustriert auch war, vielleicht auch über das Ziel hinausgeschossen hat und das auch so betont hat, Gnade allein und auch dann Glaube allein, dass wir wirklich absolut nichts tun müssen. Und das ist verständlich, wenn wir die Rolle der Kirche auch verstehen, die sie ja besonders in der Zeit der Renaissance im 15., dann im 16. Jahrhundert gespielt hat, wo auch Geld so eine Rolle gespielt hat. Ne, wo so viel Geld nach Rom geflossen ist, und wir wissen ja auch, dass da von der Petersdom hauptsächlich bezahlt wurde. Von Geld aus Ablassbriefen, aus dem Ablasshandel. Dass er so frustriert war und vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist damit. Ich meine, wir müssen sein Werk anerkennen. Es hat sehr viel Mut erfordert, gegen eine so vorherrschende und dominante Kirche aufzutreten. Und vor diesem Gericht, wir haben ein Bild gesehen, ne? War das in Worms, stand und dort Rede und Antwort stehen musste. Das ist eine absolut anzuerkennende Leistung von Mut und Aufbegehren. Um ja, zu zeigen, wie das Pendel stehen müsste, dass wir die richtige Mitte auch finden, will ich wieder auf diese Gerichtsszene zurückkommen. Wir haben schon gesehen, wir sind freigesprochen worden. Der oberste Richter, nämlich Gott, hat die Schuld durch Jesus genommen und uns freigelassen. Jesus hat alles bezahlt. Jetzt ist jemand, der vom Gericht geht und sagt, na, das ist ja schön, wenn alle Schuld bezahlt ist, dann ja, brauche ich nicht mehr darüber nachdenken. Die Sache ist für mich erledigt. Er vergisst von der Stunde an, was ihm geschenkt wurde. Und vieles andere wird wichtig. Ihr könnt sehen, dass Geld wichtig ist und Fußball und Essen und so vieles, von dem wir abgelenkt werden. War das nicht vielleicht auch bei den 9 Aussätzigen, die nicht zurückgekehrt sind? Nur einer kam zurück und dankte Gott und lobte und gab ihm Preis. Und die anderen, sie hatten andere Sachen zu tun. Sie dachten nicht mehr daran. Oder wieder ein anderer geht vom Gericht, nachdem er freigesprochen wurde und sagte, ich muss nichts mehr tun. Gnade ist so viel wie eine Lehre, ein Prinzip. Wir brauchen es nur zu bejahen. Das reicht für die Vergebung. Eine Vergebung ohne Umkehr. Gnade ohne Reue. Ohne Kreuz. Vergebung der Sünden geschieht und nicht Vergebung des Sünders. Oder wieder ein anderer geht vom Gericht und sagt, ich kann so weitermachen wie bisher. Vielleicht wie der Schalksknecht, von dem wir auch gehört haben, der seinen Mitknechten wirkte. Ich kann so weitermachen wie bisher, denn Gnade macht alles alleine. Mein Handeln hat nichts mit Gnade zu tun. Und außerdem würde es Gott viel kleiner machen, wenn ich jetzt noch mitwirken oder mithelfen müsste. Also wir wollen zurück in die Mitte. Und zwar nenne ich das teure Gnade. Das ist nicht mein Wort, das ist eine Formulierung, die übrigens Dietrich Bonhoeffer benutzt hat. In seinem Buch, wer das kennt, Nachfolge. Er hat von dieser billigen und von dieser teuren Gnade gesprochen. Und genau das ist das Thema, wenn ihr am Römerbrief Kapitel 6 mitlesen wollt. Ich lese einige Verse hier raus. Und der Vers 1 im 6. Kapitel. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das ist genau dieses Thema. Was will Paulus hier vorwegnehmen, nachdem er von dieser Gnade zuvor gesprochen hat? Er will den Gedanken vorwegnehmen, dass Menschen sich sagen, wenn Gottes Gnade alles abdeckt und meine Schuld zu groß war, dann wird Gottes Gnade doch noch größer, wenn meine Schuld noch größer ist. Und eigentlich, wenn ich noch mehr, viel mehr sündige, dann wird Gottes Gnade immer größer. Wollen wir das nicht, dass Gottes Gnade noch größer wird? Eine sehr fatale Argumentation. Denn damit würden wir Jesu Bezahlung, sein Blut, missachten. Jesu teures Blut, was für die Sünde geflossen ist, würden wir ja in Dreck treten. Und in diesem Kapitel, Kapitel 6, will er erklären, wie wir auf Gnade reagieren. Und er sagt, natürlich, das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Und er benutzt als ersten Punkt das Argument mit der Taufe. Wir sind durch die Taufe in Jesus getauft, also mit ihm gestorben. Das heißt, wir haben unser altes Ich begraben und sind in einem neuen Leben. Wir sind mit Christus auferstanden, so wie wir aus dem Wasser der Taufe auch herauskommen. Damit ist verbunden eine Entscheidung der Nachfolge. Wir sind mit Jesus verbunden, lesen wir in diesen Versen 3 bis 5. Und Gott hat uns damit zu seiner Gemeinde hinzugefügt. Wir gehören ins Reich Gottes. Wie könnten wir da weiter in Sünde verharren, wo Sünde und Gott nicht zusammen sein können? Wenn wir mit Gott, mit Jesus verbunden sind, dann können wir so nicht weiterleben. Wir lesen in dem weiteren Abschnitt sehr viel über unsere Beziehung zur Sünde. Wir lesen zum Beispiel, dass die Sünde vernichtet ist in uns, dass wir der Sünde gestorben sind, dass wir von ihr frei sind. Also eine Trennung von ihr. Die Sünde kann nicht mehr angerechnet werden. Was aber keinesfalls heißt, dass wir der Sünde nicht mehr ausgesetzt sind. Es heißt auch nicht, dass wir der Versuchung nicht mehr unterliegen. Der Unterschied ist, dass es uns nicht mehr gleichgültig ist, sondern dass wir eine Reue haben. Wir lesen auch hier, dass wir der Sünde nicht mehr dienen und dass wir den Begierden keinen Gehorsam leisten und dass wir nicht mehr unsere Glieder als Waffen der Ungerechtigkeit hingeben. Die Sünde, heißt es im Vers 14, kann nicht herrschen. Weil Jesus diesen Platz in uns eingenommen hat, kann die Sünde nicht mehr herrschen. Seht ihr, das ist ausgeschlossen. Im Vers 8 sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Lass uns noch kurz darüber nachdenken, was das bedeutet, dass wir mit Christus jetzt leben. Wie verhalten wir uns in seiner Gegenwart? Was macht ihm Ehre? Wenn wir eine Partnerschaft eingehen und zusammenziehen, dann lebt man auch zusammen. Man versucht sich zu arrangieren. Man kann oft nicht mehr so leben, wie man vorher gelebt hat. Jeder hat andere Interessen. Wenn man zusammenkommt, dann muss man sich irgendwie auch aneinander anpassen. Man tut Dinge gemeinsam. Man versucht, die Hobbys, die einem vielleicht so wichtig waren, nicht mehr ganz so zu verfolgen, sondern vielleicht auch auf Dinge sich einzulassen, die einem beide Spaß machen, die beide auch interessant finden. Ne, man passt sich an. Und wenn es hier heißt, dass wir mit Jesus jetzt leben, wie sieht diese Anpassung aus? Natürlich passt sich nicht Jesus an mich an, sondern wir passen uns an Jesus an. Und wie sieht das aus? Wir leben mit Jesus. Das heißt, die Sachen, die ihm wichtig waren, die werden uns jetzt auch wichtig. Sein Ziel, seine Demut, seine Vergebungsbereitschaft, haben wir heute schon mal gehört. Seine Geduld und seine Gnade. Wir sehen gerade am Morgen in unserer Bibelstunde, wie die Jünger in diese Aufgabe, in diese Rolle hineinwachsen, wie sie Jesus nachfolgen. Das ist ein langer Prozess. Das ist mit Jesus leben. Wenn wir ihm ähnlicher werden, und wenn die Dinge, die ihm wichtig waren, die Zeit mit seinem Vater, das Gebet und all die anderen Dinge uns auch wichtig werden. Eine Stelle, die ich gefunden habe, die hier sehr gut passt, das ist in einem Zusammenhang im Galaterbrief, wo es um das Gesetz geht, aber auch um Werksgerechtigkeit. Was muss ich tun, das Gesetz halten, um gerecht zu werden? Ähnlich mit dem, was die katholische Kirche gesagt hat. Und er sagt hier im Galater, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Dieser Vers hat viel Gewicht. Ich glaube, wir brauchen auch mehr Zeit noch, um den wirklich zu verdauen, was es heißt, mit Christus zu leben, der sich für mich dahingegeben hat. Und wir jetzt im Glauben an ihn weiter nicht leben wie zuvor, aber eben wohlgefällig für Gott. Ja, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Und natürlich ist ja von Gottes Gerechtigkeit die Rede, die oft eine andere ist als meine Gerechtigkeit, nicht wahr? Im Zusammenhang in Römer, gerade ein Kapitel weiter, lesen wir auch noch, was es bedeutet, mit Christus zu leben. Nämlich im Römer 8, lesen wir Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Was, stimmt das? Haben wir das gerade richtig gelesen? Dass wir mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Mit Jesus zu leben, heißt auch, mit ihm zu leiden. Das gefällt mir aber jetzt nicht so. Ich kann es aber nicht rausmachen, es steht hier. Und Petrus schreibt dazu noch deutlicher, das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Das ist ein Leiden, was durch Verfolgung hervorgerufen wird, weil wir den Namen Jesu hochhalten. Weniger physisches Leiden, aber das hat sicherlich auch eine Rolle hier. Mit Jesus zu leiden, und er hat gelitten. Das heißt, wenn wir mit ihm leben, dann spielt auch das eine Rolle. Nun, zum Abschluss nochmal kurz zusammenfassen. Gnade wird leider oft sehr falsch verstanden. Gnade ist ewiges Leben in Jesus Christus. Das können wir im Kapitel 6, im Römer Kapitel 6 und Vers 23 nachlesen. Der Sünde soll ist der Tod, aber die Gabe Gottes, und das Wort Gabe ist das gleiche Wort für Gnade hier. Gnade Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gnade bedeutet überhaupt nicht, mitzuhelfen, mitzuwirken, Dinge zu tun, um Gott zu unterstützen, dass dieses Erlösungswerk vollbracht werden kann. Es bedeutet aber auch nicht, zu vergessen, was Gott an mir vollbracht hat. Es bedeutet nicht, so weiterzuleben, wie ich bisher gelebt habe. Und auch nicht auf dieser Gnade auszuruhen. Gnade macht aktiv. Sie bringt ein Handeln in mir hervor. Gnade bedeutet, wie zum Beispiel Paulus im Epheserbrief schreibt, dass wir früher tot waren und durch Jesu Sterben mit ihm lebendig geworden sind. Und wenn er den Kontrast macht zwischen tot und lebendig, seht ihr da einen Unterschied? Das ist ein Unterschied, das sollte man sehen, nicht wahr? So möchte ich euch mit diesem Vers in diese Woche entlassen. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ich habe euch ein paar Gedanken und Impulse gegeben, aber ich möchte euch ermutigen, weiter darüber nachzudenken, was bedeutet das eben für dich, mit Jesus zu leben.